HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute der Intendant des Hessischen Rundfunks, Manfred Krupp. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Herzlich willkommen.
Herr Krupp, Ministerpräsident Bouffier hat Sie gerade in den neu gegründeten Rat für Digitalethik berufen. Was hat es damit auf sich?
Ich glaube, wir alle stehen vor einer ganz großen Herausforderung. Und wenn man sie ganz einfach auf den Begriff bringen lässt, bestimmen wir die Digitalisierung oder lassen wir uns von der digitalen Welt bestimmen? Und viele glauben, Digitalisierung sei ein technisches Thema. Ich glaube, es ist in erster Linie ein kulturelles Thema und ein Thema davon, welche Werte wollen wir bewahren und wo wollen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, damit wir freier und nicht unfreier werden durch digitale Welt.
Das sagt Manfred Krupp, der Intendant des Hessischen Rundfunks, zum Rat für Digitalethik, in den er neben 14 anderen Mitgliedern berufen worden ist. Jetzt gerade ist auch das ARD-Radio-Festival 2018 zu Ende gegangen, Herr Krupp. Es ist ja eingeführt worden, unter anderem, um auch die Marke ARD zu stärken. Allerdings jede Anstalt spart auch ein bisschen dabei. Und manche vermuten, das könnte ein Vorbote sein, dass die Kulturprogramme der ARD in Zukunft generell zusammengelegt werden. Ist da was dran?
Also es gibt in der Politik diese Überlegungen. Aber ich glaube, eine unserer großen Stärken ist die Vielfalt. Und dazu gehört ganz bewusst auch ein großes kulturelles Angebot. Und von daher ist eine entscheidende Frage, was ist uns ein lebhaftes Kulturleben wert? Was ist es uns wert, dass wir das auch spiegeln? Und da spielen die Kulturwellen der Radios eine große Rolle, Impulsgeber zu sein. Wenn wir beispielsweise bei HR2 so etwas haben wie Literaturland Hessen, wenn das bei HR2 verschwinden würde, niemand anderes würde es wirklich fortsetzen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir noch mehr darüber diskutieren, wofür brauchen wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wir müssen viele Menschen erreichen, weil sonst sind sie nicht bereit, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen. Aber wir müssen auch das Besondere bieten, das andere nicht bieten. Und das bieten die Kulturwellen im hohen Maße. Die Diskussion wird trotzdem nicht verstummen.
Tja, und das ist Ihnen was wert? Insgesamt 500 Millionen Euro Gesamtetat stehen Ihnen, Herr Krupp, dafür zur Verfügung für diese Vielfalt. Sie verantworten 6 Radioprogramme, ein Fernsehprogramm und Beteiligungen an der ARD, Dreisat, Phoenix, Kinderkanal, Arte, Tagesschau, Tagesschau 24 und neben dem Sinfonieorchester auch die Big Band, ein Online-Angebot und das, wie gesagt, bei 500 Millionen. Reicht das denn?
Also 500 Millionen sind ganz schön viel Geld. Aber dafür bieten wir auch eine ganz große Vielfalt. Und natürlich wird es an allen Ecken und Enden knapper. Und deswegen haben wir der ARD gesagt, wir wollen da sparen, wo es die Hörerinnen und Hörer oder die Nutzerinnen und Nutzer am wenigsten spüren, nämlich in der Administration, in der Zusammenarbeit in der IT und in all den Feldern, die das Programm unterstützen, die aber nicht Programminhalt sind. Gleichzeitig muss man sagen, immer mehr Nutzer wollen nonlineare Angebote haben. Wir haben gerade ein wunderbares Angebot mit der ARD Audiothek und wollen zeitunabhängig Angebote nutzen. Und das heißt, wir werden auch umschichten müssen. Das heißt auch, dass in bestimmten Bereichen wir weniger machen werden.
Das kostet ein bisschen was, kann ich nachvollziehen. 17,50 Euro zahlt der Bürger im Moment für den Rundfunkbeitrag. 8,50 Euro davon bekommt der HR. Daneben kassiert der HR auch ein paar Werbeeinnahmen, immerhin 6-8% des Etats. Das ist insgesamt tatsächlich ein großer Batzen, mit dem man einiges anfangen kann. Dennoch, 2017 gab es ein Minus von 59 Millionen. Der HR muss also sparen, 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 dass es kracht. Frei werdende Stellen werden zum Teil nicht mehr besetzt. Bleibt denn so der HR auf Dauer zahlungsfähig? Beziehungsweise bleibt dann der Programmauftrag, von dem Sie gerade sprachen, Herr Krupp, überhaupt noch gewährleistet?
Also zum einen muss man sehen, dass dieses Minus vor allem auf einen Faktor zurückzuführen ist, nämlich auf eine spezielle Vorgabe, dass wir die künftigen Leistungen für die Altersversorgung durch einen Deckungsstock decken müssen. Wir geben nicht mehr Geld aus, als wir einnehmen. Also wir erzeugen nicht jedes Jahr ein Minus. Und wir haben in den letzten Jahren ganz klar gesagt, Programm hat die erste Priorität. Aber es ist auch eindeutig so, dass wenn wir nicht alles mehr leisten können, wir Prioritäten setzen müssen. Und diese Prioritäten wird eine der Auseinandersetzungen für die nächsten Jahre sein. Wir erneuern beispielsweise gerade die Radio-Apps, die mehr genutzt werden als Radio-Apps anderer Sender, die aber hinter ihrer Zeit sind. Das kostet Geld. Wir bauen im Fernsehen gerade die Mediathek neu aus. Und all das kostet Geld. Und wenn wir keine Beitragserhöhung bekommen sollten, dann heißt das auch, dass wir an Einschnitten im Programm nicht vorbeikommen werden.
Also die Beitragserhöhung ist für 2020 angedacht, allerdings noch nicht beschlossen?
Nein, im Gegenteil. Es gibt eine große Diskussion, dass viele Länder sagen, wir brauchen Beitragsstabilität, also keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Andere sagen, der Rundfunkbeitrag darf nur erhöht werden im Rahmen des Inflationsausgleichs. Faktisch ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht klare Vorgaben gemacht hat. Und zwar, dass nicht unser Angebot dem vorhandenen Geld zu folgen hat, sondern dass der Kern ist unser Auftrag, unser Angebot, und danach muss die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs benennen, was wir an Geld dafür brauchen. Mhm. Im Augenblick wird versucht, das rumzudrehen, zu sagen, ihr kriegt ein bestimmtes Geld und dann seht zu, wie ihr damit zurechtkommt. Der Auftrag, den wir haben, definiert sich aber aus einer bestimmten Geschichte, definiert sich darauf, dass wir eine Rolle in der Demokratie und in der Gesellschaft haben, dass wir Vielfalt sicherstellen müssen, Öffentlichkeit sicherstellen müssen. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, man muss definieren, das und das ist der Auftrag. Und dann muss ermittelt werden, welches Geld man dafür braucht.
Es gibt aber dennoch einige Bürger, Herr Krupp, die sagen, auch wenn sie nicht dem rechtspopulistischen Spektrum zuzuordnen sind, die sagen, der Rundfunkbeitrag ist eine Zwangsabgabe, weil sie ja auch für ein Angebot zahlen müssen, das sie selbst nicht nutzen.
Ja, es ist so. Aber die Frage, die dahinter steht, die sich auch in der Schweiz gestellt hat, als dort ein Referendum war, ist die Frage, was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich? Wollen wir eine Gesellschaft, bei der nur der bestimmt, der bezahlt? Das ist das Modell im Fernsehen beispielsweise von Pay-TV-Sendern. Und natürlich weiß ich, dass nicht jeder alles nutzt. Wenn wir aber sagen würden, man bezahlt nur das, was man nutzt, garantiere ich Ihnen, das Erste, für das kein Geld mehr da wäre, wäre Kultur. Weil wenn Sie die Menschen fragen, auf was wollen Sie am wenigsten verzichten, antworten viele Kultur. Wenn Sie aber die reale Nutzung sehen oder ermessen, dann werden Sie feststellen, dass da eine große Lücke ist zwischen dem, bei dem man glaubt, was man will, und wie man sich real verhält.
Ja, wie sehen Sie das denn, Herr Krupp? Wir sind ja hier ein Kulturprogramm, nämlich HR2 Kultur, und Sie sind gerade bei Doppelkopf zu Gast. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass wir einen elementaren Kulturauftrag haben, aber um das auch ganz deutlich zu sagen, auch über die Kultur gibt es keine Käseglocke. Kultur muss sich weiterentwickeln, Mediennutzung entwickelt sich weiter. Es hat auch bei HR2 in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz viele Veränderungen gegeben. Und auch unser Kulturangebot muss immer wieder sich fragen lassen, wie erreiche ich Menschen mit dem Wertvollen, was Kultur ausdrückt? Wie erreiche ich möglichst viele, damit sie sich damit auseinandersetzen? Wie schaffe ich Berührung mit Dingen wie klassischer Musik, mit denen man normalerweise keine Berührung hat? Wie wecke ich Lust und Leidenschaft auf Kultur? Und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Deswegen Schutzzonen gibt es auch bei der Kultur nicht.
Ich bin mir sicher, Herr Krupp, Sie haben ein paar Ideen diesbezüglich. Wir werden im Laufe der Sendung noch darüber reden. Ich möchte noch ein bisschen beim Geld bleiben, denn Sie sind ja, es liegt in der Natur der Sache, als Intendant auch ein Sparbrötchen, das ist ja auch Ihr Auftrag. Ist das für Sie eher Frust oder Ansporn?
Also erstens definiere ich mich niemals als Brötchen. Das ist nicht
das
meine
war ich ja.
Herangehensweise. Es ist, glaube ich, ein Teil unserer Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, dass wir wirtschaftlich handeln. Und es ist ein Teil unserer Pflicht gegenüber der Gesellschaft, dass wir transparent machen, wofür wir Geld ausgeben und welche Prioritäten wir haben. Das muss nicht jeder teilen, weil wir werden es niemals allen recht machen können. Und von daher verbindet sich diese Last manchmal, dass man manchmal mehr übers Geld reden muss als über Programminhalte und über unseren Auftrag, mit der Lust zu vermitteln, dass wir dieses Geld auch wert sind.
Neulich fragte mich eine Frau auf einer Party, das Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks reist in der ganzen Welt herum. Und das ist teuer. Muss das denn sein?
Ja, es muss sein, weil es ein Orchester voranbringt, weil es sie fordert. Aber Die Beitragszahler zahlen für die Tourneen nichts. Wir haben vor Jahren schon entschieden, wenn das Orchester beispielsweise nach Japan, wo es sehr, sehr populär ist, reist, dann müssen die Kosten für die Reise komplett eingespielt werden. Das heißt, wir geben das Geld für die Aktivitäten nicht nur im Sendesaal, nicht nur in der Alten Oper, sondern auch in ganz vielen Schulprojekten, in Bildungsprojekten aus, was wir durch den Rundfunkbeitrag kriegen. Man muss sehen, wir sind ein Sender, der relativ klein ist und wir haben zwei Klangkörper. Und wenn man mal guckt, was ist die teuerste Hörfunkwelle, dann sind es die beiden Klangkörper. 62 Cent von den 17,50 Euro fließen die Klangkörper. Vergleich dazu in HR2 ungefähr 42 Cent.
Also die beiden Klangkörper, das HR-Sinfonieorchester und die HR-Big Band.
Ich glaube, es gibt eine Grundsatzfrage, die man entscheiden muss, wenn man solche Klangkörper hat. Aha. Will man Exzellenz und will man immer wieder neue Herausforderungen, dann kriegt man das nicht für einen Appel und ein Ei. Sondern da muss man ganz klar sagen, das ist uns etwas wert. Und wir können es uns nicht leisten, ein Orchester zu haben, das nicht auffällt, das nicht immer wieder versucht, Spitzenleistungen zu bringen und sie bringt. Genauso wie die Big Band, die international einen herausragend guten Ruf hat. Ich setze da auf Exzellenz und ich verteidige, dass Exzellenz auch Kosten hat.
Ja, Herr Krupp, Intendant des Hessischen Rundfunks. Die Angriffe auf die Öffentlich-Rechtlichen durch Rechtspopulisten, Staatsfunk, ihr manipuliert euer Publikum, ihr lasst euer Programm von Politikern bestimmen. Die AfD will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen, obwohl ihre Anhänger ja auch selbst vom ARD-Angebot profitieren, beziehungsweise jede Woche einer ihrer Vertreter auf irgendeiner Talkshow-Couch sitzt oder in Fernseh- und Hörfunkinterviews oder Berichten ihre Positionen darlegen darf, auch im Hessischen Rundfunk. Wie passt das zusammen?
Die Welt ist immer voller Widersprüche. Man muss einfach sehen, wir haben die gesellschaftliche Vielfalt abzubilden und dazu gehört auch eine Partei wie die AfD. Wir haben kritisch nachzufragen, können und dürfen kommentieren, aber es ist ein Teil der politischen Realität, die wir abzubilden haben. Unsere Aufgabe ist, eine Gesamtöffentlichkeit für die Gesellschaft herzustellen. Und bei all den Diskussionen muss man sagen, es gibt kein Mediensystem in Deutschland, das so viele Menschen erreicht wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wir erreichen jeden Tag rund 90% der Bevölkerung mit unseren Angeboten. Und dadurch haben wir eine Relevanz für die Öffentlichkeit wie kein anderes Mediensystem in Deutschland.
Ja, das sehe ich wohl ein, was Sie sagen, dass natürlich ein demokratisches Radio auch die gesamte politische Kultur bzw. die politischen Parteien abbilden muss. Nur muss es denn im Fall der AfD denn so häufig sein? Kann man das nicht ein bisschen begrenzen?
Also das diskutieren wir bis auf Intendantenebene immer wieder. Wenn man sich die realen Zahlen anguckt, ist die AfD selbst in den Talkshows nicht überrepräsentiert. Aber der Aufregungsfaktor, und das ist teilweise auch eine bewusste Inszenierung der AfD, ist so groß, dass mehr über die Auftritte von AfD-Politikern geredet wird, als über die Auftritte von anderen. Und natürlich kann man die Frage stellen, ist es wirklich sinnvoll, dass man bei manchen Themen immer wieder auch den Agent Provocateur einlädt. Umgekehrt kriegen wir auch immer wieder den Vorwurf, wir blenden bestimmte Diskussionen in der Gesellschaft aus. Ich glaube, dass es für uns sehr, sehr wichtig ist, keine Berührungsängste zu haben, aber die nötige Distanz.
Manfred Krupp ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er ist der Intendant des Hessischen Rundfunks. Und damit kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Er stammt von Yves Montand, La Bicyclette. Was verbinden Sie damit?
Ich verbinde damit einerseits natürlich eine lebensgeschichtliche Phase. Als wir studiert haben, da hat man Georges Moustaki gehört, hat Boris Vian gelesen und danach gab es so eine Phase, wo ich nach und nach die ganze Vielfalt des französischen Chansons entdeckt habe. Dieses Lied ist eines, was mir ganz besonders am Herzen liegt, weil es so eine große Heiterkeit ausspielt, weil es so ganz stark die Botschaft hat, so ist halt das Leben. Und wenn ich dieses Lied höre, dann fühle ich den Wind um die Ohren rauschen und da ich selber zwar meistens nur am Wochenende Fahrrad fahre, fühle ich mich dann auch au bicyclette.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, y avait Fernand, y avait Firmin, y avait Francis et Sébastien.
et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette.
Yves Montand, La Bicyclette. Und dieses Lied hat so eine besondere Leichtigkeit, sagt Manfred Krupp, der Intendant des Hessischen Rundfunks. Er hat sich dieses Chanson gewünscht für Doppelkopf. Und Herr Krupp, als Intendant fahren Sie ja meistens mit dem Dienstwagen vor, direkt vor die Tür. Und Bicyclette dann am Wochenende, haben Sie eben erzählt. Diese Leichtigkeit, die dieses Lied repräsentiert, kommt Ihnen die als Intendant manchmal abhanden?
Ja, sie kommen mir manchmal abhanden, aber ich glaube, dass das etwas ist, was man mir nie ganz nehmen kann. Das hängt einfach damit zusammen. Ich lebe zwar länger in Hessen als in jedem anderen Bundesland, aber ich habe familiär schon etwas Rheinisches mitgekriegt. Und da ist ja der Bezug zu Frankreich gar nicht so weit. Und ich glaube, dass ich so eine Grundherangehensweise habe, die optimistisch ist. Natürlich hat man manchmal die Situation, dass einen die Schwierigkeiten zu erdrücken scheinen. Aber sie werden dadurch nicht weniger. Während wenn ich auf sie zugehe, verlieren sie an Gewalt und an Macht. Und wenn ich ihnen mit einem Lächeln begegne, dann verlieren sie ihren Grimm. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, auch im Alltag, auch wenn man Menschen mitnehmen will, muss man ihnen vermitteln, ja, die Chancen sind größer als die Belastungen, die Möglichkeiten sind größer und man darf, wie in diesem Lied, auch mal hier und da ein bisschen vom Weg abkommen, weil das macht die Vielfalt des Lebens aus. Wir haben bei uns im HR überlegt, was definieren wir als Mission für den HR? Und der erste Satz lautet, wir verbinden Hessen in seiner Vielfalt. Und diese Vielfalt ist ein solches Geschenk und die kann man nur leben, wenn man ihr positiv begegnet und sie nicht als Bedrohung sieht.
HR-Intendant Manfred Krupp. 62 Jahre sind Sie alt, in Troisdorf geboren, in Neuwied aufgewachsen, mit 14 bereits für eine Lokalzeitung geschrieben. Das ist wahre journalistische Leidenschaft. Dann war die Zeitung passé. Sie gingen zur Bundeswehr nach Koblenz und haben dort beim Radio gearbeitet, beim Bundeswehrradio. Dann zum Studium nach Hessen, Gießen und Marburg. Politik, Soziologie und öffentliches Recht haben Sie studiert. Sie waren Hochschulentwicklungsplaner an der Gesamthochschule Kassel. Das klingt schon nach was. Dann Volontär beim Fernsehen, Fernsehredakteur, Moderator bei der Hessenschau, ein paar Jahre lang landespolitischer Korrespondent und Leiter des HR-Studios in Wiesbaden, anschließend Abteilungsleiter Hesseninformation, Chefredakteur, Fernsehdirektor bis zu Ihrem jetzigen Amt als Intendant für insgesamt 6 Jahre. Ich werde ganz atemlos, wenn ich das aufzähle. Ein kerzengerader Karriereweg haben Sie hinter sich, Herr Krupp. War das so geplant?
Nein, also erstens ist der Weg bei weitem nicht so kerzengerade, wie er klingt. Weil ich glaube, das meiste lernt man durch Niederlagen. Und von daher hat es auch Rückschritte gegeben. Es hat auch immer mal wieder Wünsche gegeben für Positionen, die sich nicht erfüllt haben. Aber ich glaube, ein ganz großer Vorteil von mir war, ich habe eine dieser zahllosen Positionen wirklich mit Haut und Haaren gewollt.
Und das war?
Und das war, Studioleiter in Wiesbaden zu werden, weil ich einfach es faszinierend fand, über politische Zusammenhänge zu berichten. Ich es auch immer spannender fand, weil man viel näher dran ist, es für den Alltag der Menschen eine viel größere Rolle hat, regionale Politik zu beobachten. Also es hat mich gar nicht so getrieben auf die nationale oder internationale Ebene. Und von daher, nachdem ich diesen Job 6 Jahre gemacht habe, glaube ich, konnte ich mit einer größeren Gelassenheit an die anderen Sachen rangehen. Wenn Sie den Eindruck vermitteln, dass Sie unbedingt nach oben wollen oder Karriere machen wollen, dann glaube ich, wird es eher schwer fallen, dass Sie es tun. Weil wenn Sie sich darauf konzentrieren, was ist im Augenblick mein Job? Wie schaffe ich es? Fernsehen ist ein Teammedium. Dass wir als Team etwas gut machen, dann werden Sie auch von einem guten Team getragen. Und von daher verdanke ich vielem, was ich erreicht habe, nicht mir, sondern den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, weil wir als Team Erfolge hatten, als Team etwas bewegt haben und nachher es sich auch für mich ausgezahlt hat.
Manfred Krupp als Karriereberater?
Ob es immer klappt, weiß ich nicht.
Ja, dennoch, Sie mussten ja schon etwas haben, manche nennen es Biss, um aus diesem Team dann auch als einer hervorzugehen, der ja dann doch quasi den Hut auf hat, da hat Sie ja keiner zu gezwungen.
Nein, ich habe keine Scheu, das zu sagen, was ich denke. Und ich habe, glaube ich, zwei Dinge, die sich glücklicherweise miteinander kombinieren lassen. Ich habe auch während des Studiums, auch schon in der Schule, immer gelernt, Sachen zu strukturieren, sodass ich immer das verinnerlicht habe, Sachverhalte zu gliedern, nachvollziehbar zu machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, glaube ich, dass ich immer das, was ich gemacht habe, mit Feuer und Leidenschaft gemacht habe. Ja. Und ich finde es toll, wenn andere mich begeistern können, aber ich finde es auch toll, wenn ich Leute begeistern kann. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich Hessenschau-Chef war, musste ich die Sonntagshessenschau einführen. Und die Kolleginnen und Kollegen fanden das inhaltlich toll, dass die Sendung jetzt so wichtig war, dass es auch eine Sonntagsausgabe gab. Und ein Teil der Kolleginnen und Kollegen hat mir den Eindruck vermittelt, sie ziehen mit, nicht weil es ihr Leben verbessert, sondern weil sie ein Dankeschön geben wollen dafür, dass wir insgesamt das Team vorangebracht haben. Und deswegen ist meine Erfahrung, wenn man Menschen Vertrauen schenkt und ihnen Herausforderungen gibt, kriegt man es doppelt positiv zurück. Mhm. Und deswegen glaube ich, gerade in einer Welt, die sich so schnell verändert, ist es elementar, dass man auch loslassen kann, dass man anderen vertraut und dass man nicht glaubt, alles selber machen zu müssen.
Ja, okay. Also nach dem Motto des heiligen Augustinus, wer in anderen ein Lichtlein entzünden will, muss selbst glühen für die Sache.
Das kannte ich als Zitat nicht, aber jetzt muss ich mir glatt überlegen, ob ich nicht Augustiner werde.
Manfred Krupp, HR-Intendant. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Vertrauen. Das ist ja ein großes Wort. Vertrauen, dass Sie als Chef von diversen Abteilungen des Hessenfernsehens, aber auch jetzt als Intendant, Ihren Mitarbeitern schenken müssen. Wie sieht das denn konkret aus?
Das sieht so aus, dass alle Kolleginnen und Kollegen das Recht auf Orientierung haben. Ich habe immer auch Entscheidungen getroffen, die manchmal sogar gegen Mehrheiten waren, die manchmal sehr, sehr schwierig waren. Aber es hatte den großen Vorteil, dass jeder loyal dann an der Umsetzung mitwirken konnte, weil er sagen konnte, das hat der zu verantworten. Aber ich stehe dazu, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die digitale Welt zeichnet sich dadurch aus, dass die Entscheidungsabläufe immer kürzer werden, dass die Welt immer komplexer wird, dass immer mehr Faktoren auf einen und auch auf ein Unternehmen einspielen und dass eigentlich jemand an der Spitze überhaupt nicht die Kompetenz haben kann, alles einschätzen zu können. Und deswegen glaube ich, ist einer der großen Prozesse, die wir jetzt auch im HR versuchen, loszulassen. Und trotzdem Verantwortlichkeiten sicherzustellen, Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre Kreativität, ihre Erfahrungen einzubringen, weil ich glaube, wir haben einen solchen Schatz an Kreativität und Erfahrungen, dass wenn man den aktivieren kann, können wir vorankommen. Und trotzdem muss ich Menschen davon entlasten, dass sie für jede dieser Entscheidungen auch den Buckel hinhalten. Ja. Das ist ein Teil meines Jobs.
Es gibt ja auch Experten auf diesem Gebiet, die sagen, Vertrauen ist die stärkste Form der Kontrolle.
Das kommt immer darauf an, was für ein Ethos man erzeugen kann. Aber es gibt einen Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Vertrauen reduziert Komplexität. Wir alle sind in der Situation, dass wir vor einer permanenten Überforderung durch eine immer komplexere Welt stehen. Und wenn man dann sagen kann, ja, ich gebe Vertrauen, dann gebe ich eine Grundsicherheit. Und gebe auch die Möglichkeit, dass man nicht alle Aspekte beachten muss, aber sich auf die Wesentlichen konzentrieren kann. Und deswegen glaube ich, dass eine Vertrauenskultur zusammengehen muss mit einer Verantwortungskultur. Dass auch jeder Einzelne, dem man Vertrauen schenkt, sich überlegen muss und für sich definieren muss, welche Verantwortung habe ich denn dadurch, dass mir das Vertrauen gegeben wird.
Ja, oder umgekehrt, jemand, der für seinen Bereich, für seine Arbeit, für das, was er tut, Verantwortung übernimmt, den braucht keiner zu kontrollieren.
Den kann man vertrauen. Ja, Vertrauen erhält nur, wer Vertrauen gibt. Und von daher glaube ich, dass das eines der wichtigsten Möglichkeiten ist, Kreativität und Kraft und Motivation zu schaffen.
Das sagt HR-Intendant Manfred Krupp zum Thema Vertrauen. Und die kleinen Brüder des großen Vertrauens, das sind kleinere oder größere Fehler. Sie selbst haben ja gesagt, Herr Krupp, Sie haben auch mal welche gemacht. Nur wie gehen Sie mit den eigenen Fehlern um und wie gehen Sie mit denen von anderen um, nämlich denen Ihrer Mitarbeiter?
Ich glaube, dass das Thema Fehlerkultur eines der wichtigsten Themen überhaupt ist. Es gibt keine perfekte Geschäftsleitung, es gibt keinen perfekten Intendanten und es laufen Sachen schief und insbesondere dann, wenn sie nicht aus Boshaftigkeit schieflaufen, und das ist der aller seltenste Fall, brauchen wir Fehler. Wir brauchen Fehler und ich fand es toll, einen Satz, den Tom Buro vom WDR bei seinem Amtsantritt gesagt hat, nämlich die Botschaft, ich will, dass Sie Fehler machen, aber nicht die gleichen immer wieder, weil Sie entwickeln sich nicht weiter, wenn Sie nicht auch die Chance haben zu scheitern und aus dem Scheitern zu lernen. Ich glaube, dass Menschen, die keine Fehler haben, sind auf Dauer langweilig, weil sie keine Ecken haben und keine Kanten haben. Menschen, die Fehler haben und damit produktiv umgehen können, sind oft sehr, sehr kreativ, sind oft spannend und man möchte gerne mit ihnen befreundet sein. Und ein Sender, der sich so darstellt, als sei er perfekt, den braucht man, aber den liebt man nicht. Aber ich glaube, dass es für uns auch wichtig ist, dass Menschen eine emotionale Bindung zu uns haben, aber dass wir auch eine emotionale Bindung zu den Menschen haben, für die wir Programm machen. Es sind Menschen.
Ja, das gehört dann auch dazu, wenn Mitarbeiter bzw. ein ganzer Sender natürlich nicht perfekt ist, das kann ja gar nicht sein, dass zum Beispiel auf Fehler reagiert wird und zu sagen, okay, es war ein Fehler.
Also wir haben beispielsweise bei hr.de eine Fehlerseite eingerichtet, wo es am Anfang ewig lange dauerte, weil Redaktionen das empfanden als Teil eines Scheiterns, bis eine Redaktion einen Fehler eingestellt hat. Und dann haben manche Redaktionen erkannt, dass es auf einmal positive Rückmeldungen gab, weil Leute gelesen haben, ja, das haben wir falsch eingeschätzt, da hätten wir noch eine Gegenmeinung holen sollen, da haben wir einfach ein Faktum falsch dargestellt, dass es für die Glaubwürdigkeit eingezählt hat, weil es gibt den Irrglauben, dass wenn man Fehler macht, würde die Glaubwürdigkeit sinken. Wenn man Fehler macht und kann mit den Fehlern umgehen, glauben einem Menschen insgesamt deutlich mehr und vertrauen einem. Die Frage von Vertrauen hängt auch damit zusammen, ich kann nur jemandem vertrauen, wenn ich auch darauf vertraue, dass derjenige oder diejenige bereit ist, Fehler einzugestehen und Fehler zu korrigieren. Und wenn das so ist, dann muss ich nicht auf Fehlern rumreiten. Früher gab es mal eine Phase, wo ich mal einen Chef hatte, der sagte, jeder Fehler muss bestraft werden. Was führte dazu, dass Menschen aus Angst vor Fehlern doppelt so viele Fehler gemacht haben? Ja, es gibt bestimmte Fehler, bei denen es Konsequenzen haben muss. Aber ich glaube, das Entscheidende ist den Lernerfolg durch Fehler. Also Fehler würde ich gerne auch mal positiv und nicht nur negativ besetzen.
Und das gilt für den einzelnen Mitarbeiter als auch für den Sender insgesamt, sagt HR-Intendant Manfred Krupp. Um nochmal zum Vertrauen zurückzukommen, Herr Krupp, als Sie in Wiesbaden waren, das Landtagsstudio, das ist ja im Gebäude des Landtags, also es gibt eine große räumliche Nähe zwischen Politikern und Journalisten, möglicherweise auch eine, naja, eine ideologisch-politische, wie haben Sie es geschafft, dass die nicht zustande kommt? Die hätte die Berichterstattung dann wieder beeinflussen können.
Also es gibt einen großen Vorteil der Nähe. Nämlich, dass man Motivlagen viel besser verstehen kann, dass man manchmal einfach viel schneller an Informationen ist und dass man auch weiß, man begegnet sich am nächsten Tag wieder. Das gilt sowohl für den Journalisten, der dem Politiker begegnet, als auch umgekehrt. Ich habe damals mich entschieden, dass ich in Frankfurt wohnen bleibe. Das heißt, ich bin jeden Tag von Frankfurt nach Wiesbaden und wieder zurückgependelt. Und diese Zeit des Pendelns hat mir sehr geholfen, Abstand zu nehmen. Und zum Zweiten hat es den großen Vorteil gehabt, dass ich mich auch manchmal entziehen konnte. Weil natürlich gibt es den Versuch, umarmen. Es gibt den Versuch, dass man die Rollen tauscht oder verwechselt. Ich habe auch Journalisten kennengelernt, die sich als Politikberater verstanden haben. Aber das ist die Ausnahme. Nur, um das ganz deutlich zu sagen, ich kenne sehr viele sehr unabhängige Köpfe in Wiesbaden, die in Wiesbaden wohnen, leben und trotzdem die nötige Distanz halten können.
Ja, Sie konnten ja dann immerhin sagen, nein, ich gehe nicht mit euch noch ein Bierchen trinken, denn ich muss mit dem Auto nach Frankfurt fahren.
Das ist das eine. Und ja, ich bin auch teilweise mit der Bahn gefahren. Ja. Ich bin zum Beispiel dienstags immer mit der Bahn gefahren. Das hatte den großen Vorteil, dass dienstags waren Fraktionssitzungen und in der Bahn saßen immer Abgeordnete, saßen aber auch Mitarbeiter der Ministerien und glaubten in der Bahn ist man in einem Bereich, wo man über alles mal reden kann, ohne zu sagen, es ist vertraulich. Von daher habe ich da sehr, sehr viele Informationen gekriegt und strategisch war das eine große, große Hilfe für mich.
Das sagt HR-Intendant Manfred Krupp bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Jetzt sind Sie Chef von rund 2000 Mitarbeitern, Herr Krupp. Wie viele Stunden hat Ihr Tag? Wie viele Tage hat Ihre Woche?
Jede Woche hat 7 Tage. Das ist ganz schwer zu sagen. Es gibt Tage, bei denen ich morgens um 8:30, 9 im Sender bin und wo ich abends einen Termin habe, der dann bis 23, 24 Uhr geht. Und ich muss lernen, auch manchmal loszulassen und einen Termin nicht wahrzunehmen. Ich bin für viele der wichtigste Kommunikator. War am Anfang erschrocken, dass wenn ich auf Termine kam, ich nicht mit Guten Tag, Herr Krupp, sondern Guten Tag, Herr Intendant begrüßt wurde. Man wird halt anders wahrgenommen. Ich habe faktisch kein freies Wochenende, weil ich einerseits teilweise Termine am Wochenende habe und andererseits mich am Sonntagmorgen immer vorbereite auf die Termine der nächsten Woche, also Unterlagen lese, wozu ich im Büro nicht komme. Aber ich versuche jetzt auch häufiger mal, mir den Kopf frei zu machen, dass nicht Termin auf Termin folgt. Und es gibt dazu natürlich einen Teil Termine, die in einer Zwischenebene sind. Ich war beim Abschlusskonzert Rheingau Musikfestival. Da war ich als Intendant des wichtigsten Medienpartners. Aber es war natürlich auch ein großer Kulturgenuss. Und diese Termine sind mir fast immer die liebsten.
Ja, Kulturgenuss, Erholung, Entspannung, gönnen Sie sich die?
Ich glaube, ich habe 3 Ebenen von Entspannung. Das eine ist, ich bin ein leidenschaftlicher Schwimmer und kann beim Schwimmen wirklich entspannen. Und gleichzeitig denkt man über Sachen nach. Es gibt 2 Dinge, die bei mir ganz besondere emotionale Leidenschaften auslösen. Das eine ist, wenn ich ins Fußballstadion gehe. Und das andere ist, wenn ich in die Oper gehe, manchmal auch ins Konzert. Aber ich finde, die Oper ist ein elementares, emotionales Erlebnis und natürlich durch die Kraft der Musik und in Frankfurt auch sehr, sehr oft durch einfach herausragend tolle Stimmen.
Na, dann bin ich mal gespannt, welches emotionale Erlebnis Sie mit Ihrem nächsten Musikwunsch verbinden. Das ist keine Oper, denn Sie haben sich gewünscht einen Titel von Amy Winehouse. Ihr Titel Back to Black. Also dann hoffe ich mal, dass das nicht Ihre aktuelle Gemütslage widerspiegelt.
Überhaupt nicht, aber ich verbinde damit 2 Sachen. Das eine war, meine Töchter haben mir die CD geschenkt. Es ist einfach eine tolle Stimme. Es ist eine Frau mit unheimlicher Kraft und Power, die, glaube ich, an ihrem Überschuss an Energie auch zugrunde gegangen ist. Und wenn ich Amy Winehouse höre, dann bin ich in einer anderen Welt. In einer Welt, die nicht meine ist. Eine Welt, die eine Grenzgängerwelt war. Und das vermittelt auch ihre Musik. Aber sie zeigt einfach, wie unheimlich breit kulturelles Leben ist. Und dass manchmal die Wanderung auf dem Grat, bei dem man auch abstürzen kann, ein Teil von Inspiration sein kann. Und dieses Gefühl zu spüren, wird gerade bei dem Lied für mich ganz deutlich.
Amy Winehouse sang Back to Black, ein Song, den sich HR-Intendant Manfred Krupp gewünscht hat. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Krupp, Sie sprachen eben von Ihren beiden Töchtern, die Ihnen diese Musik ans Herz gelegt haben. Ihre Frau ist Genderforscherin. Also mit so viel Frauenpower in der eigenen Familie, können Sie damit gut umgehen?
Ich kann damit sehr gut umgehen, wobei früher haben meine Töchter auch noch die Katze und die beiden Ratten, die wir hatten,
alle
weiblich waren, dazugerechnet. Nein, ich habe damit kein Problem. Es ist ganz klar, dass man dadurch oft auch heute einen anderen Blick auf Dinge kriegt. Weil wir natürlich die Situation haben, dass in Führungspositionen Frauen immer noch unterrepräsentiert sind, dass es immer noch auch eine Ungleichheit gibt. Und von daher war es für mich zum Beispiel wichtig, qualifizierte Frauen für Führungspositionen zu finden. Es gab 70 Jahre lang keine Frau in der Geschäftsleitung. Jetzt haben wir 2 Frauen in der Geschäftsleitung. Wir sind Teil der Gesellschaft und wir müssen damit auch einen Teil von gesellschaftlicher Realität widerspiegeln.
Stimmt. Und Sie haben ja noch ein paar Jahre Zeit, Herr Krupp, um viele, viele qualifizierte Frauen in die Positionen zu hieven, die Ihnen zustehen.
Ich habe auch Zeit, qualifizierte Männer in gute Positionen. Ich glaube einfach, dass wir auch als HR mehr Vielfalt leben müssen. Mhm. Ich glaube wirklich, dass wir eine veränderte Gesellschaft haben, in der es Menschen gibt mit sehr, sehr unterschiedlichem kulturellen Hintergrund und dass der Journalismus teilweise in der Gefahr ist, sein eigenes Milieu nur wiederzuspiegeln.
Was ist denn guter Journalismus?
Ein guter Journalist ist jemand, dem die richtigen Fragen wichtiger sind als die schnellen Antworten. Ich glaube, dass das noch viel wichtiger geworden ist, dass man Dinge hinterfragt und dass man auch überhaupt Fragen stellt. Man kann nicht alles wissen, man kann sich irren in der Einschätzung, aber einfach die Dinge hinzunehmen, so wie sie sind, ohne sie zu hinterfragen, das bringt keine Veränderung und das bringt auch keine Öffentlichkeit.
Na, jetzt sagen ja viele, im Zeitalter der digitalen Medien kann ja jeder sein eigener Journalist sein, kriegt überall seine Informationen und braucht sich nicht groß anzustrengen.
Ich glaube, es gibt Handwerkszeug. Es gibt Handwerkszeug, was nicht weniger, sondern wichtiger wird. Zum Beispiel, dass man sich nicht auf eine Quelle verlässt, sondern dass mindestens 2, am besten noch mehr hat. Dass man nicht Verlautbarungen einfach für Wahrheit nimmt, sondern hinterfragt. Was steckt dahinter? Dass man nicht nur fragt, was ist politisches Faktum, sondern auch, was ist die Interessens- und Motivlage? Weil je nachdem, wie man die Motive dahinter einschätzt, kann man auch Ziele anders einordnen. Und ich glaube, unsere Aufgabe auch als Medium ist noch viel stärker Hintergrund zu liefern, ist noch viel stärker unterschiedliche Positionen wiederzuspiegeln. Und auch wir haben gelegentlich die Tendenz, den Mainstream wiederzuspiegeln. Und wenn eine Sau durchs Dorf getrieben wird, setzen sich alle nur da drauf. Aber vielleicht gibt es andere Sachen, die viel, viel wichtiger sind.
Ja, wo Sie gerade Mainstream sagen, die ARD ja und natürlich auch der HR bietet ja ein breites Angebot, um jeden zu erreichen, wie Sie sagen. Und warum ist denn bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, warum sind da die sogenannten Marktanteile oder die Anzahl der Klicks, wenn es um das Internetangebot geht, warum sind die so wichtig? Warum muss sich auch der HR dann dieser Quotenknute fügen?
Ich empfinde das nicht als Knute, sondern ich glaube, wenn man etwas erreichen will, muss man auch Menschen erreichen. Und ich fand es früher ganz schrecklich, wenn ich gelegentlich Diskussionen mit Kollegen hatten, die glaubten, dass die geringe Zahl von Zuschauern, ich komme ja aus dem Fernsehen, ein Beleg dafür war, dass sie intellektuell so herausragend waren, weil sie ja nur die Eliten erreichen. Alle Menschen in Deutschland zahlen, wenn sie in einem Haushalt leben, vermittelt oder unmittelbar Rundfunkbeitrag. Ja. Öffentlichkeit ist die Idee, dass alle Menschen am politischen und gesellschaftlichen Geschehen teilhaben. Und wenn ich darauf verzichte, möglichst viele Menschen erreichen zu wollen, dann verzichte ich auf Relevanz. Quote ist nicht 1:1 Relevanz.
Ja.
Weil ich kann auch mit ziemlich viel Blödsinn viele Menschen erreichen. Und deswegen ist für uns die entscheidende Frage, was brauchen wir, um unseren Auftrag zu erfüllen, aber gleichzeitig mit dem Auftrag auch viele Menschen zu erreichen und sie zu öffnen, auch für Informations- und Kulturangebote. Und da spielt zum Beispiel eine ganz große Rolle, wenn Sie ein Kulturangebot platzieren, um 2015 erreichen Sie möglicherweise weniger Menschen, als wie wenn Sie es um 22 Uhr platzieren, aber ein starkes Zugpferd davor haben. Die Menschen kommen in das Angebot und steigen dann nicht mehr aus. Das ist interessant.
Ja, okay, und für den Schlafentzug sind Sie dann verantwortlich.
Jeder Mensch muss sein Leben selbst und frei gestalten und muss Prioritäten setzen. Und Mediennutzung hat auch immer einen Entspannungsfaktor. Und zu bestimmten Zeiten wollen Menschen auch mal entspannen. Und dann hat möglicherweise ein hochwertiges Angebot deshalb keine Chance, weil die Konkurrenz so stark ist. Und was für uns jetzt noch immer wichtiger wird, wir müssen versuchen, all unsere Angebote in Mediatheken, in der ARD-Audiothek, den Menschen zeitunabhängig zur Verfügung zu stellen.
Mediennutzung hat einen Entspannungsfaktor, sagen Sie, Manfred Krupp, Intendant des Hessischen Rundfunks. Die ARD bzw. der HR hat allerdings auch einen Auftrag, einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, neben der Information, Unterhaltung, Bildung, also auch einen Kulturauftrag. HR2 Kultur ist ein Kulturprogramm und man kennt das von Kommunen, Herr Krupp. Immer wenn gespart werden soll, muss zuerst die Kultur dran glauben, weil der Spardruck größer wird. Wie ist das im HR geplant?
Erstens, ich widerspreche Ihnen. Das ist ein Mythos von Kulturschaffenden, dass sie sich zum Opfer Nummer eins erklären. Wenn ich mir den Kulturhaushalt der Stadt Frankfurt angucke, dann ist er enorm groß und dankenswerterweise. Ich bin sehr glücklich darüber.
Ja, und wie ist es beim HR?
Und beim HR muss man ganz klar sagen, in Relation zu unserer Größe wenden wir überdurchschnittlich viel auf für unsere Kulturangebote. Da muss man HR2 Kultur dazu rechnen, da muss man die Kultursendung im Fernsehen dazu rechnen, da muss man Arte dazu rechnen. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, es gibt nicht das Kulturmonopol einer Welle. Wir haben Kultur auch beispielsweise bei HR Info, wir haben Kultur auch in den Popularprogrammen und ich bestehe auch darauf, Kultur ist ein Querschnittsthema. Und es ist elementar, dass wir den Kulturauftrag überall wahrnehmen. Ich war, als ich Hessenschau-Chef war, immer dafür, dass wir auch Kulturbeiträge in der Hessenschau haben. In dem Kulturmagazin haben wir 20.000 Menschen mit einem Beitrag erreicht. In der Hessenschau haben wir 300.000 erreicht.
Wie wollen Sie dann in Zukunft, Herr Krupp, das aufteilen innerhalb vom HR? Wie viel für die Information, wie viel für die Kultur, wie viel für die Unterhaltung?
Ich bin kein Kästchendenker. Und ich glaube, dass wir einen Gesamtauftrag haben für die Gesellschaft und dass dieser Auftrag immer wieder neu justiert werden muss. Und es kann durchaus sein, dass man in dem einen Feld stärker ausbaut, weil man merkt, dass die Nutzerinnen und Nutzer dadurch leichter erreichbar sind für das Ziel einer Gesamtöffentlichkeit und einer kulturellen Prägung. Und wenn Sie Menschen mal fragen, der WDR hat gerade so eine Studie gemacht, was verstehen Sie unter Kultur? Vermute ich, die meisten werden was anderes sagen als Sie. Da sagen nämlich viele ein Event, ein Rockkonzert oder Ähnliches und antworten nicht die Oper, das Hörspiel oder das, was nur wenige Menschen
Für erreicht. Mich gibt es keine Konkurrenz zwischen Rockkonzert und klassischem
Konzert. Das finde ich wunderbar. Und sehen Sie, dann sind wir uns doch einig, keine Kästchen.
Naja, mal sehen. Wir hätten noch viel zu besprechen, Herr Krupp, doch unsere Sendezeit geht leider zu Ende. Ihr jetziges Amt als Intendant haben Sie noch bis 2022 inne. Dann gehen Sie in den Ruhestand, also noch knapp 3,5 Jahre Zeit. Wie wollen Sie den HR übergeben?
Als ein veränderungsfähiges, weltoffenes Unternehmen, das die Menschen in Hessen brauchen, das die Menschen in Hessen aber auch lieben, auf das sie nicht verzichten wollen, das sie in seiner ganzen Vielfalt genießen wollen und das zukunftsfähig ist, indem es alle Altersgruppen, unterschiedliche soziale Milieus erreicht. Und Sie werden dafür heutzutage keinen Masterplan mehr machen können, weil die Mediennutzung sich so schnell verändert. Die größte Herausforderung für uns alle ist, Leben mit der Ungewissheit. Die Zahl der Ungewissheiten wird größer. Und trotzdem müssen wir Orientierung geben, müssen unser Handwerk erfüllen und müssen Menschen immer wieder herausfordern, dadurch, dass wir ihnen Kreativität, neue Blickwinkel anbieten. Und wenn wir das gemeinsam schaffen, das schaffen wir nur als Team, das übergibt kein Intendant, sondern das übergeben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HR irgendwann an meinen Nachfolger oder meine Nachfolgerin. Wenn wir das Klima herstellen können, dass wir in der Lage sind, Menschen zu erreichen mit unserem Auftrag für die Gesellschaft, dann bin ich zufrieden. Ich habe nicht Etappenziele.
Das sagt HR-Intendant Manfred Krupp. Heute war er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder und jetzt entlasse ich Sie noch mit einem Musikwunsch. Der stammt von Rokia Traoré. Diese Dame kommt aus Mali und sie singt in der Sprache Bambara. Der Titel Bomboi.
Eine ganz tolle Sängerin. Es gibt in Mali sowieso eine tolle Musikkultur. Und ich habe diese CD entdeckt auf einem Ramschtisch. Und war dann so fasziniert, dass es mir ein Spektrum zur afrikanischen Musik eröffnet hat. Und da ich auch gerne reise und Afrika auch zu den Reisezielen, unterschiedliche Länder in Afrika gehören, verbinde ich natürlich auch bestimmte Erinnerungen und Emotionen. Und ich glaube, ein Teil unseres Auftrags ist, nicht nur immer unsere kleine Welt zu sehen, sondern zu sehen, was es alles auch an kreativer, künstlerischer Energie in Ländern gibt, von denen wir vielleicht viel zu wenig Vorstellungen haben. Und deswegen finde ich es einen tollen Titel.
Vielen Dank, Manfred Krupp, Intendant des Hessischen Rundfunks.
Jamie's